Lieber Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir, danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so manch einen Schluck aus dem Krug des Wassers des Lebens gegeben hast heute schon. Und wenn es nur ein winziges bisschen war. Danke, dass er voll ist und dass er voll bleibt für unser Leben, für unsere ganz normalen Tage. Ich danke dir, dass du da bist, dass du uns mit deiner Gegenwart erfreust, auch jetzt. Und ich danke dir, dass du auch noch einmal etwas aus deinem Wort für uns hast. Und ich bitte dich, auch das noch einmal, dass du uns offene Ohren und Herzen dafür gibst, dass wir noch einmal hören können, was du uns sagen möchtest. Danke dafür, Jesus. Wir sehen auf dich, wir hören auf dich und wir warten auf dich. Amen.
Ja, das singen wir. Jesus, wir warten auf dich, du wirst kommen. Wer hat heute Morgen beim Aufstehen daran gedacht, das könnte heute sein? Es heißt in der Bibel, dass er unerwartet kommt. Das heißt, dass er kommt. Und eigentlich sind wir aufgeregter über den eigenen Geburtstag manchmal als über das Kommen Jesu, oder? Denken Sie morgen früh mal daran, vielleicht kommt er heute. Oder denken wir jetzt an, vielleicht kommt er noch heute. Könnte sein. Könnte sein. Das ist auch eine Verheißung, die verwirklicht wird, weil Gott das gesagt hat. Und ich schäme mich, dass ich so oft nicht damit rechne, beziehungsweise dass ich denke, das hat noch Zeit. Das heißt, so lebe ich, als denke ich das. Aber wenn diese Erwartung lebendiger wäre in mir, dann denke ich, dann würde ich ganz anders leben, oder? Wenn wir wissen würden, er kommt heute, er kommt morgen. Also merken wir uns das. Wir singen das und wir meinen das, wenn wir das singen, aber oft leben wir nicht danach. Es könnte sein, dass er heute kommt. Könnte sein. Dass auf einmal, na, ich glaube nicht, dass dann die Tür aufgeht, das geht anders. Aber ich denke, wir sind dann total überrascht. Und da gibt es nichts Wichtigeres mehr als nur das. Haben wir alles andere vergessen, weil er in unserer Mitte ist. Und bis dahin dürfen wir wissen, dass er auch so in unserer Mitte ist. Und dürfen wir auch auf ihn warten, dürfen wir ihn in unseren Alltag erwarten, jeden Tag. Wage es mit Gott, das ist unser Thema für heute Nachmittag. Und ich habe dazu die Geschichte des sinkenden Petrus gewählt. Es hört sich nicht sehr gut an, aber so steht es in meiner Bibel, also über den Text in Matthäus 14, Hilfe für den sinkenden Petrus. Ich würde das lieber anders nennen. Geh aufs Wasser oder eben wage es mit Gott, denn Hilfe für den sinkenden Petrus, das hört sich an wie ein Unfall, da ist ein Unfall passiert. Da ist was schiefgegangen. Petrus sinkt und er braucht Hilfe. Naja, lesen wir die Geschichte mal in Matthäus 14, ab Vers 22. Und zugleich nötigte er, das ist Jesus, die Jünger in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Und Petrus antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind, und die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig: Du bist Gottes Sohn. Wir kennen die Geschichte, oder? Wir kennen sie. Und wir kennen vielleicht auch die Geschichten knapp vorher, was knapp vorher geschehen ist. Da hat es zwei wichtige Ereignisse gegeben. Es ist immer wichtig, dass man die auch liest. Immer das, was vorher geschehen ist. Und dann hat man zum Schluss die ganze Bibel gelesen, nur rückwärts. Aber es ist wichtig, dass man sieht, was vorher geschehen ist, um zu verstehen, was jetzt los ist. Also zwei große Ereignisse hat es gegeben. Die erste, die Enthauptung von Jesu Cousin Johannes. Keine sehr erfreuliche Geschichte. Herodes hatte Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen, weil er den Mut hatte, Herodes zu sagen, dass es nicht passte, dass er die Frau seines Bruders für sich genommen hatte. Das war mutig von Johannes. Der war auch ein Botschafter Gottes. Der hat das klar gesagt. Die Botschaft gefiel natürlich Herodes nicht, gefiel auch seine Frau nicht, die eigentlich die Frau seines Bruders war. Und während eines Festes hat sie dann ihrer Tochter eingeflüstert, sie sollte Herodes um das Haupt von Johannes beten. Und das ist geschehen. Es war eine dramatische Situation. Während eines Festes, stellen wir uns das vor, da kommt ein Diener mit einer Schale und darauf das Haupt von Johannes. Es wird in den Festsaal gebracht und das wird dem Mädchen angeboten. Und dann heißt es in Matthäus 14, Vers 14, als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einem öden Ort zurück. Kann ich mir vorstellen, dass er fertig war. Das war sein Cousin, der für ihn auch den Weg bereitet hatte. Er ist angeschlagen von seinem Tod. Es wird auch seine Jünger berührt haben. Andreas war früher ein Jünger von Johannes. Der ist mit ihm in der Wüste in der Jordan-Gegend rumgezogen, hat ihn immer wieder dort besucht. Und Simon Petrus ist auch da gewesen beim Jordan, als Johannes da war. Sie kannten ihn. Und jetzt lebt er nicht mehr. Und Jesus sucht einen öden, einsamen Ort, wo er sich zurückziehen kann, um zu trauern, um zu weinen, um das ein bisschen zu verarbeiten, um mit Gott zu reden. Aber diese Zeit alleine ist ihm nicht gegönnt. Das bringt uns zum zweiten Ereignis vor dieser Geschichte. Das ist das Ereignis der wunderbaren Speisung. Jesus ist mit dem Schiff weggezogen, um allein zu sein, aber die Volksmengen lassen sich nicht davon abbringen, ihn zu sehen. Sie folgen ihm zu Fuß, über Land. Sie kommen aus allen Städten und sie warten am Ufer auf Jesus. Der braucht das nicht, gerade jetzt nicht. Aber er ist barmherzig. Er ist innerlich bewegt über die vielen Menschen und ihre Nöte und er bleibt bei ihnen und er fängt dann auch an, die Kranken zu heilen. Und das dauert. Das dauert lange, das ist auch sehr intensiv. Es wird Abend und die Jünger sind langsam am Ende, die sind müde. Die wollen sich endlich mal ausruhen und die sagen Jesus, er soll die Leute jetzt mal fortschicken, damit sie sich ein Essen kaufen und damit sie endlich eine Ruhe haben. Er soll die Leute entlassen, aber Jesus ist nicht einverstanden. Er verlangt von den Jüngern, dass sie eine extra Meile gehen. So ist das im Dienst Gottes. So ist das für Jünger Gottes. Manchmal wird viel von uns gefragt. Es wird nicht von uns gefragt, dass wir immer über Grenzen gehen, aber es wird manchmal schon von uns gefragt, dass wir über Grenzen gehen, um Jesu Willen. Dass wir dann und wann auf unsere Ruhe und unsere eigene Zeit verzichten und bereit sind aufzustehen und das zu tun, was dran ist. Das gehört dazu, zur Nachfolge Jesu. Und dabei dürfen wir mit Gottes Kraft rechnen. Und vielleicht war das auch mit ein Grund dafür, dass Jesus gesagt hat, nein, wir entlassen die Leute nicht, die bleiben hier und dann kommt das und ihr gibt ihnen zu essen. Wir sind am Ende, wir können nicht mehr und außerdem, wir haben nichts. Gibt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus, eine Herausforderung. Worin es wieder wie immer darum geht, Jesus zu vertrauen, denn was sie den Menschen geben sollen, das ist ihnen total unbekannt, das ist ihnen nicht klar. Aber wenn Jesus das sagt, dann wird das gehen. Denn was er sagt, was er uns beauftragt, dazu befähigt er uns dann auch.
In einer Parallelstelle in Johannes 6, Vers 7 heißt es, dass Philippus gleich zu rechnen beginnt. So wie wir das oft tun. Wir brauchen ungefähr so viel, das kostet ungefähr so viel, das haben wir nicht. Aus. Und Andreas nimmt das, was ihm ein kleiner Bursche anbietet und sagt Jesus, naja, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Jetzt muss ich wirklich meine Nase mal richtig. Philippus beginnt zu rechnen, so wie wir das manchmal tun. Wir haben das nicht, das geht nicht. Wir brauchen so viel, das kostet so viel. Und Andreas nimmt das, was ihm ein kleiner Bursche anbietet. Da denke ich bei mir, das sind bekannte Worte. Nichts, nicht und nur. Wir haben nur das, wir haben nichts mehr, wir können das nicht. Wir stehen da und wir denken, hier lässt sich nichts mehr machen. Da kommen wir nicht weiter, da ist keine Chance. Vielleicht sagen Sie das in Ihrer Ehe, dass Sie sagen, ich habe jetzt keine Liebe mehr für meinen Mann oder kaum noch was. Oder für ein Kind. Oder vielleicht sagen Sie, ich habe keine Geduld mehr. Ich habe keine Möglichkeiten mehr. Ich habe keine Ideen mehr. Ich habe kein Geld mehr. Nichts, nur wenig. Naja, und dann nimmt Jesus eben das Geschenk eines kleinen Jungen an. Der bietet ein paar Brote, 5 Brote und 2 Fische an, beziehungsweise alles, was er hat. Viel zu wenig. Aber er ist ein Kind. Und für ihn ist das viel. Das war alles, was er hatte. Und wir sollen manchmal wie Kinder werden, oder? Auch in unserem Glauben. Und einfach das abgeben, das an Jesus geben, was wir haben. Die Liebe, die wir eigentlich die zu kurz kommt, die nicht genügt für die Ehe. Und sagen, Jesus, das habe ich noch. Was kannst du damit anfangen? Und dann entdecken wir, dass Jesus diese Dinge vermehren kann. Dass er was draus machen kann. Das Kind gibt Jesus das, was für ihn möglich ist, und er überlässt Jesus das Weitere. Anders gesagt, ich tue, was ich kann. Ich gebe das, was ich habe. Aber ich gebe das nicht irgendwie so, ich gebe das Jesus. Und er macht etwas damit, er macht etwas daraus. Er segnet das Werk unserer Hände. Kennen Sie die Geschichte vom Pianisten Paderewski aus Polen? Der mal einen Auftritt hatte in New York, Anfang des letzten Jahrhunderts. Der ist hinten noch hinter der Kulisse und im Saal, da sitzen die Leute und warten darauf, dass der große Pianist erscheint und anfängt zu spielen. Und da sitzt eine Mutter mit einem Kind, 8 Jahre alt oder so. Und das Kind hat Klavierunterricht gehabt und hat bei sich gesagt, das will ich nie wieder. Das gefällt mir nicht. Und die Mutter denkt, wie schade. Ich nehme ihn mal mit zu einem Konzert und vielleicht, wenn er das hört, wie das sein kann, dann wird er begeistert. Deswegen sitzen Mutter und Kind da. Die Mutter unterhält sich beim Warten auf den Pianisten mit ihrer Nachbarin und merkt nicht, dass das Kind verschwindet. Dass das Kind irgendwie wohin geht, weg ist. Sie merkt das erst, wenn am Podium hinter die Kulissen ein bisschen aufgehen, wenn ihr Sohn da erscheint. Da stirbt man, oder? Und er geht direkt zum Klavier und setzt sich am Klavier und macht mit 2 Fingern das, was er kann. Das ist ganz wenig. Und die Mutter sitzt da und was soll denn das? Und Paderewski, der große Pianist, ist hinter der Kulisse und ihm wird erzählt, was los ist. Und er überlegt ganz kurz und dann kommt er aufs Podium, geht direkt zum Klavier, da spielt der kleine Junge. Und Paderewski steht hinter ihm und beugt sich über ihn und fängt an mitzuspielen. Und sagt dem kleinen Jungen, während sie spielen, hör nur nicht auf, hör, wie gut das ist, was wir da machen. Gott segnet das Werk unserer Hände. Toll, ne? Wir sind so gebrechlich, wir sind so unzulänglich, wir können das nicht. Wir spielen mit 2 Fingern und Gott macht ein Konzert daraus. Und wenn der kleine Junge hier ein paar Brote und ein paar Fische Jesus gibt, dann macht er eine Mahlzeit daraus. Für Tausende. Jesus nimmt das Geschenk an, er blickt hinauf zum Himmel, sehr wichtig. Er blickt hinauf zum Himmel, ohne Gott geht's nicht. Er dankt, ebenfalls sehr wichtig. Dann bricht er die Brote und dann macht er ein super Picknick daraus. Für 5000 Männer, die Frauen und Kinder wurden nicht einmal mitgerechnet, mitgezählt. Man kann sich vorstellen, wie viele das waren. Das sind die 2 Ereignisse vor diesem Ereignis von dem sinkenden Petrus. Die Enthauptung von Johannes, die Brotvermehrung. Und bei der Brotvermehrung, was die Jünger gerade miterlebt haben, da hat Jesus auch was ganz Großes gezeigt, denn im Alten Testament hat es auch Wunder mit Brot gegeben. Die Frage ist, ob die Leute geschaltet haben, ob sie das gemerkt haben. Es hat doch das Manna gegeben. Da sind auch Tausende ernährt worden von Gott. Und da hat es doch auch die Witwe gegeben, die nichts mehr hatte, die nur noch ein wenig Öl hatte und nur noch ein wenig Mehl. Und dann kommt Elia und sagt, gib's mir, back noch ein Brot für mich. Und die Frau sagt, naja, das ist eben das Letzte, was ich habe. Ich suche Holz, damit ich noch einmal ein Feuer machen kann und noch einmal ein Brot backen kann für mich und für meinen Sohn und dann sterben wir. Und Elia sagt, gib mir ein Brot. Koch das für mich, mach das, back das. Und sie tut das. Und sie essen alle weiter, denn es hört nicht auf. Der Krug wird nicht leer, es bleibt auch Mehl im Topf. Brotvermehrung, Wunder. Und jetzt sind wir eben in Kapitel 14, Abvers 25, Abvers 22 in einer Situation, wo die Jünger müde sind, die Brotvermehrung ist geschehen, die Enthauptung von Johannes, so viele Emotionen. Da möchte man sich manchmal wirklich zurückziehen, da kann man nicht mehr empfangen, da kann man nicht mehr erleben. Und das sieht Jesus. Und er gönnt seinen Jüngern die Auszeit, die sie brauchen. Vers 22, sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Es lieb von Jesus. Er muss auch müde gewesen sein. Aber schickt seine Jünger weg und er bleibt zurück, weil er das abrunden will mit diesen vielen Leuten. Da gibt es noch Nöte. Da werden noch Gespräche gebraucht. Es heißt, bis er die Volksmengen entlassen habe, so lange will er noch bleiben. Der Job wird nicht schnell beendet. Jesus nimmt sich Zeit. Jesus hat Zeit für uns, immer. Wir müssen nicht kurz beten, weil andere schon anstehen. Wir dürfen so lange beten, wie wir wollen. Und Jesus hat Zeit und hört das. Danach steigt er alleine auf den Berg, um zu beten. Das finde ich immer so beeindruckend von Jesus, dass er immer wieder betet. Ich denke, ach Jesus, leg dich jetzt mal hin. Schlaf jetzt mal ein bisschen. Musst du jetzt wirklich gleich wieder beten? Auch Arbeit, oder? Aber so sieht er das nicht. Für ihn ist das der notwendige Kontakt zum Vater. Er will alles das besprechen, was vorgefallen ist. Er braucht das, mit seinem Vater zu reden. Und er steigt auf den Berg. Wir sehen das immer wieder im Leben von Jesus. Ganz in der Früh, als alle noch schlafen. Spät am Abend, als alle schon wieder schlafen, ist Jesus irgendwo auf einem Berg und betet. Auf dem Berg. Aufgestiegen, dort, wo man den Überblick hat. Und dort, wo man alleine ist, stille ist. Und das ist auch jetzt so. Ich kann davon lernen, von dem Gebet Jesu. Und ich denke, die Jünger sind auch oft wach geworden am Morgen nach einem vollen Tag und haben gemerkt, dass Jesus nicht da war. Und haben dann langsam gemerkt, langsam kapiert, der ist wahrscheinlich im Gebet. Während wir schliefen, hat er schon wieder angefangen. Ich finde das beeindruckend. Wir Menschen bleiben gerne auf, wenn es am Fernsehen, wenn ein guter Film läuft oder wenn Geburtstag gefeiert wird, wenn ein Examen gemacht werden muss, wenn ein wichtiges Examen stattfindet, dann studieren wir bis tief in der Nacht, bis früh am Morgen. Aber wenn zu Gebet aufgerufen wird, das finden wir manchmal sehr schwierig, aber das gehört zu Jesus. Die Verbindung zu Gott, wozu auch wir eingeladen worden sind, immer wieder. Die Verbindung zu Gott, nicht nur in der Not, sondern einfach mal, um miteinander zu sprechen. Wie ein Kind sich manchmal auf den Schoß ihrer Mutter oder ihres Vaters setzt, nicht weil es etwas braucht, nicht weil es unbedingt reden muss, sondern weil es bei ihm oder bei ihr sein will. Das möchte Jesus auch mit uns haben, mit uns entwickeln. Jesus und Gebet gehört zusammen. Ja, jetzt auch ist er dort nach dem intensiven Tag. Die Jünger sind erschöpft in das Boot gestiegen, erleichtert, dankbar, dass sie sich jetzt endlich ausruhen können. Jesus geht auf den Berg. Gefragt haben die Jünger ihn nichts. Nicht, soll das wirklich jetzt so sein, dass du das alles jetzt so abrunden musst? Kannst du nicht gleich mit uns weg? Vielleicht hatten die Angst, der wird vielleicht auch noch von uns fragen, dass wir beten mit ihm. Die haben gedacht, wir gehen jetzt, wir werden entlassen, wir sind froh. Aber auf dem See ist inzwischen einiges los. Die Jünger sind viele Stadien vom Land entfernt, heißt es, und sie sind im schweren Wetter geraten. Der Wind ist sehr stark, die Wellen sind ungeheuer hoch und es ist dunkel. Vier der Männer an Bord sind Fischer: Andreas, Simon Petrus, Johannes und Jakobus. Die kennen sich aus. Die kennen das, dass ein ruhiges Meer auf einmal wild wird. Die kennen das, wie unheimlich der Sturm sein kann, wie unlenksam das Schiff und wie dunkel die Nacht, wie bedrohend das ist, wenn das Schiff Wasser macht und man ständig ausösen muss. Sie kennen das. Trotzdem, auch erfahrene Bootsleute kennen sich nicht immer ganz aus, können auch panisch werden, können auch Angst haben. Und die Jünger haben Angst, das wird uns hier gesagt. Und Jesus weiß das. Weit weg, oben auf dem Berg, sieht er seine Jünger. Sieht er, wie sie sich abquälen, sieht er ihre Angst. Ein Gott, der uns sieht. Wir haben in unserer Freizeit schon davon gesprochen, so hat einst Hagar Gott genannt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Sie hat das erfahren in der Wüste, dass Gott sie aufgesucht hat. Dass Gott ihr nachgegangen ist, als sie auf der Flucht war und ihr geholfen hat. In der vierten Nachtwache, heißt es, das ist so zwischen 3 und 6 Uhr morgens, kommt Jesus zu seinen Jüngern. Warum nicht früher? Das weiß ich nicht. Warum er das zugelassen hat, dass sie Not litten und Angst hatten, Vers 24, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er kam. Und weil ich Gott jetzt etwas kenne, weiß ich auch, dass das rechtzeitig war. In seinen Augen. Für uns oft ein bisschen zu spät. Wir hätten ihn eigentlich gerne gleich dabei gehabt. Vielleicht mussten sie das lernen. Die Abhängigkeit von Gott, gerade in dem Schiff, wo 4 erfahrene Schiffer dabei waren. Schiffsleute, vielleicht mussten die das lernen. Auch hier sind wir abhängig von Gott. Vielleicht musste der Sturm wirklich schlimm werden, damit sie sich das bewusst wurden. Auch hier, wo wir erfahren sind, brauchen wir Jesus. Auch hier kommen wir nicht ohne ihn aus. Er hat sie auch nicht im Stich gelassen. Er hat wahrscheinlich auch für sie gebetet. Und dann ist er gekommen. Er hat sie nicht umkommen lassen. Und dann kommt er auf besondere Weise übers Wasser oder auf dem See, womit er etwas bewies, nämlich seine Allmacht. Seine Allmacht, dass er Herr ist, nicht irgendein Rabbi, nicht ein Lehrer, sondern Herr über die Natur und über das Universum. Herr, er kann übers Wasser gehen. Das erinnert mich an Simon Petrus, als Jesus ihn rief beim Fischfang in Lukas 5. Da saßen die auch zusammen in einem Boot, Jesus und Simon Petrus. Und da sagte Jesus Simon, dass er seine Netze wieder auswerfen sollte. Und das war eigentlich, sagen wir nicht so klug. Er war Fischer, Petrus, und er kannte sich aus. Und er hatte die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und jetzt sollte er am helllichten Tag wieder die Netze auswerfen. Da kennt sich ein Fischer aus und er denkt, das wird nichts, das wirkt nicht. Und dann sagt Simon Petrus, aber auf dein Wort werde ich das machen. Und dann geschieht das Wunder, dass ein Schwarm Fische direkt in die Netze hineinschwimmt. Haben Sie sich das mal überlegt, dass das ein Wunder ist? Das Meer war eigentlich leer von Fischen und die Fische verstecken sich tagsüber. Irgendwo zwischen den Felsen, wo schattig ist. Die verstecken sich. Und dann ist da eine himmlische Hand gewesen, die hat gesagt, also kommt zum Vorschein und jetzt geradeaus, bisschen nach links, rechts, gerade, in die Netze hinein. Es gab nur 2, 3 Netze damals am ganzen Meer, es war Tag. Das war ein Wunder, dass die Fische erschienen sind. Und in der Situation hat Petrus auch gesagt, also du bist Herr. Zuerst hat er ihn Meister genannt und in Lukas 5 wird das Meister, wird aus dem Meister Herr. Und Petrus sagt, Herr, geh aus von mir, ich bin ein sündiger Mensch, der entdeckt, dass er in diesem Schiff keinen Lehrer hat, sondern der Gott des Universums. Es heißt in Hiob 9, Vers 8, wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Der Berge versetzt, der aufstört die Erde von ihrer Stätte, der zur Sonne spricht und sie geht nicht auf und die Sterne versiegelt, der die Himmel ausspannt, er allein und schreitet auf den Wogen, das heißt auf den Wellenbergen des Meeres, der so große Dinge tut, dass sie nicht zu erforschen und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Der schreitet auf den Wellenbergen des Meeres. Das macht Jesus hier. Es hat gestürmt. Wellenbergen. Es ist nicht so gewesen, dass er kam. Es hat Wellenberge gegeben. Sind Sie überzeugt von der Allmacht Ihres Gottes? Dass er alles kann? Alles, auch das, was Mensch unmöglich ist. Sind Sie überzeugt davon? Markus sagt, dass die Jünger durch die wunderbare Speisung nicht verständig geworden waren, sondern dass ihr Herz verhärtet war von seinen Jüngern. Dass sie nicht verständig geworden waren, dass sie, das heißt in Markus 6, 52, dass sie nicht richtig kapiert haben, was geschehen war. Und auch ein früherer Sturm am See, der von Jesus gestillt wurde, hat anscheinend nicht viel im Herzen und im Denken der Jünger ausgewirkt. Anders gesagt, sie hatten noch immer nicht richtig verstanden, wer Jesus war und was das in ihrem Alltag bedeutete, dass er da war. Ob das bei uns anders ist? Wissen wir wirklich, erkennen wir, kapieren wir, wer er wirklich ist? Und was macht das aus für uns? Was wirkt das in unserem Alltag, in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Leben aus? Dass er Wunder tun kann, auch in unserem Leben, auch im Alltag. Nicht nur in der Bibel, nicht nur damals, sondern heute. In dieser Situation, in Matthäus 14, kommt Jesus seinen Jüngern nach. Sie erkennen ihn nicht, sondern sie meinen, er ist ein Gespenst. Sie erkennen ihn nicht. Sie sind so gefangen von ihrem Angst, dass sie nicht mehr klar denken und sehen können. Naja, das ist natürlich auch unerwartet, oder? Dass Jesus, der ja am Berg zurückgeblieben ist, auf einmal auf dem Meer auf sie zukommt und sie schreien vor Furcht. Und dann schreibt Markus, also im anderen Evangelium, dass Jesus vorhatte, an ihnen vorbeizugehen. Und das erinnert uns an der auferstandene Jesus, der damals ein Stück weit mit zwei Jüngern mitlief, die unterwegs nach Emmaus waren. Kennen Sie die Geschichte? Die beiden haben damals mit Jesus gesprochen und sie haben ihn nicht erkannt. Und dann tat er, als wollte er weitergehen. Sie waren dann schon fast in Emmaus. Und dann haben sie ihn gedrängt, bei ihnen zu bleiben. Irgendwie war ihnen klar, hier ist was Besonderes, den sollen wir nicht gehen lassen. Warum Jesus hier auch tat, als wollte er weiterziehen, als wollte er an dem Schiff vorbeigehen, wollte er vielleicht von seinen Jüngern hören, Herr, bitte verlass uns nicht, bleibe bei uns. Wollte er das vielleicht hören? Jesus will gerne gebeten sein. Jesus will, dass wir ihn suchen, dass wir nach ihm fragen. Dass wir sagen, Herr, bleibe bei uns. Herr, wir brauchen dich. Hier im Boot am See ist das noch nicht der Fall. Die Jünger sind gefangen in ihrer Angst. Und dann heißt es, und Jesus redete sogleich, also direkt. Und er hatte eine dreifache Botschaft für seine Jünger. Seid guten Mutes, das war das Erste. Ich bin es, das war das Zweite. Fürchtet euch nicht, das war das Dritte. Seid guten Mutes, das bedeutet, richtet euch auf. Das alles sieht schlimm aus, aber verliere den Mut nicht, sondern fasse Mut. Warum? Zweite Botschaft, ich bin es. Ihr seid nicht allein. Ich bin es. Hier ist eigentlich das alte Ich bin, mit dem Gott sich Mose vorstellte. Wie soll ich denn vor Pharao reden, erscheinen, hat Mose damals gesagt. Was soll ich sagen? In wessen Namen soll ich reden? Und dann hat Gott gesagt, sage, ich bin, hat dich gesandt, der Ewige. Ich bin, der immer schon war, der immer noch ist und der immer sein wird. Gibt es eine größere Sicherheit als ein Gott, der immer schon da war, schon vor meiner Zeit, der immer jetzt noch da ist und der bis in Ewigkeiten da sein wird? Gibt es eine größere Sicherheit? Nein. Und die dritte Botschaft, das ist eigentlich logisch, nach dem seid guten Mutes, ich bin es, die dritte Botschaft, fürchtet euch nicht. Wenn Gott mit uns ist, wer ist gegen uns, sagt Paulus. Wenn Gott der Sieger ist und er trägt mich, Und er führt mich. Und er schenkt mir die Kraft, die ich brauche. Wieso soll ich mich fürchten? Was kann mir passieren? Seid guten Mutes. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Sind wir guten Mutes? Sind Sie guten Mutes? Oder haben Sie sich überwältigen oder einschüchtern lassen von dem, was schwer ist, was unsicher ist, was schmerzhaft ist, unveränderlich? Ich bin es. Was bedeutet das für meinen Alltag? Was für einen Unterschied macht das? Dass unser Herr, unser Gott, der Ewige ist, der Lebendige, der Allmächtige, unser Vater. Fürchte dich nicht. Wieso nicht? Die Wellen sind unmenschlich hoch. Mein Schiff ist am Sinken. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ja, ich weiß. Aber mit mir sieht das anders aus. Da rief ich deinen Namen, o Herr, aus der Grube tief unten, sagt Jeremia in Klagelieder 3,55. Und du hast meine Stimme gehört. Verbirg dein Ohr nicht vor meinem Seufzen, meinem Schreien. Du nahtest an dem Tag, als ich dich anrief, und du hast gesagt, fürchte dich nicht. Die Jünger hatten Angst und sie erkannten Jesus nicht. Und darüber zu urteilen, das passt nicht. In Holland haben wir ein Sprichwort, das lautet so, die besten Segler, die stehen immer am Ufer. Die besten Segler stehen am Ufer, die sagen, der hätte das tun sollen und das und warum hat er das nicht gemacht. Sind keine Segler, aber die am Ufer stehen, die kennen sich aus. Und so lesen wir vielleicht auch manchmal die Geschichte von den Jüngern und sagen, naja, warum haben die nicht dies oder jenes oder wieso haben die so reagiert? Die besten Segler stehen am Ufer. Und wir haben vielleicht Kommentare, aber wir sind nicht ganz anders. Wir kennen das eigentlich. Dass wir Jesus nicht erkennen, das kennen wir auch. Dass wir so voll sind von dem, was wir erleben, vom stürmischen Wetter, im persönlichen Leben, wo nichts gelingt, wo Freunde uns vielleicht verlassen oder der Ehepartner. Wir sind vielleicht überwältigt von Einsamkeit, von Krankheit, von Widerstand. Wir sind vielleicht geistlich leer, wir kennen das. Der strahlende, Brot austeilende Meister. Im Mittelpunkt der Volksmenge erfahren wir in schmerzhaften Umständen manchmal auch als eine schattenhafte, schemerhafte Figur, der an uns vorbeizugehen scheint. Ich sag's noch einmal. Der strahlende, Brot austeilende Meister. Im Mittelpunkt der Volksmenge erfahren wir in solchen schmerzhaften Umständen manchmal auch als eine schattenhafte, schemerhafte Figur, die an uns vorbeizugehen scheint. Kennt ihr das? Aber die Botschaft dieser Geschichte ist eine ganz andere. Jesus ist da. Und wir sollen es lernen zu vertrauen, dass wir solche Stürme aushalten. Die Bibel verspricht uns nicht, dass es keine Stürme mehr geben wird, wenn wir zum Glauben kommen. Dass es keine Schwierigkeiten mehr geben wird, dass alles jetzt gut wird. Die Bibel verheißt uns aber, dass wir Stürme aushalten oder durchstehen können, weil er da ist. Weil er, der Ewige, da ist. Und weil wir mit seiner Kraft rechnen dürfen. Und ich denke, dass es ein Zeichen geistlicher Reife ist, wenn wir in großer Not ruhig bleiben, gelassen bleiben. Weil wir wissen, dass er uns sieht, dass er für uns betet und dass er uns helfen wird. Und zwar dann, wenn er das für richtig hält. Und so, wie er das für richtig hält. Jesus ist seinen Jüngern nachgekommen und hat es ihnen gesagt, ich bin es. Und Petrus ist selbstverständlich der Erste, der redet. Petrus. Und er sagt, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Hat auf einmal Mut. Wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er will Beweise sehen. Beweise in seinem Alltag, dass Jesus der Herr ist. Der Beweis, dass Jesus auf dem Wasser steht, ist für ihn nicht genug. Was hilft ihm das, wenn er selbst hilflos in seinem Schiff sitzt und das Wasser schon bis seinen Knie erreicht? Sehen wir hier den impulsiven Petrus, der oft zu voreilig redet? Sehen wir hier ein Verlangen, um wie Jesus Macht über die Natur zu haben? Ich denke, das Letztere ist nicht der Fall, sonst hätte Jesus ihn nicht eingeladen. Er stimuliert Petrus, er spornt ihn an, das zu tun, was er will und in dem wenn er das tut, auch in den Schritten seinen Glauben zu zeigen, um sich nicht einschüchtern zu lassen von den prekären Umständen, um aufzustehen, und zwar mitten im Sturm. Um mitten im Sturm aufzustehen. Also Petrus, dann komm. Dann steig aus dem Boot dorthin, wo es noch gefährlicher ist, weil du ohne dein Schiffchen gar keinen Halt mehr hast. Keine Bank, an die du dich festhalten kannst, kein Holzstück, das du verwenden könntest als Rettungsboje. Also steig aus, lass los und vertraue mir. Und das tut Petrus, und das finde ich beachtlich. Denn es gibt noch immer die Wellenberge. Seine Augen sind fest auf Jesus. Es sind keine Blicke, die sich kreuzen, es sind Blicke, die sich festhalten. Nur so geht das gut. Aufsehen auf Jesus. Nur so geht es gut. Den Wettlauf des Lebens laufen und aufsehen auf Jesus. Alle Ballast abwerfen, sich nicht ablenken lassen. Aufsehen auf Jesus. Und das ist nicht einfach. Der Wind brüllt. Der See ist nicht gerade glatt. Die Wellen sind nach wie vor hoch. Aufsehen auf Jesus. Auch wenn eine Welle kommt, die ihm fast die Sicht wegnimmt. Aufsehen auf Jesus. Es gibt ein Buch mit dem Titel Dein Gott ist zu klein. Das geht in diesem Buch unter anderem um das Prinzip, dass wir Jesus vor Augen halten. Zuerst und alleine Jesus und dann die Probleme. Wer sich zuerst auf Jesus konzentriert, sieht die Dinge in der richtigen Perspektive. Die Probleme werden nicht unbedingt kleiner, aber sie verlieren ihre Kraft, weil Jesus größer ist als unsere Probleme. Wer dagegen zuerst auf die Probleme schaut und dann auf Jesus, für den ist Jesus oft weit weg und klein. Die Frage ist, ob in unserem Leben die Probleme das Sagen haben, die Wellen das Sagen haben oder ob Jesus das Sagen hat. Nach dem guten Start sieht Petrus auf einmal vor allem und nur den starken Wind. Und gleich kommt die Furcht. Gleich werden die Knie weich wie Gummi und gleich fängt er an zu sinken. Und gleich schreit der Herr, rette mich. Das haben sie schon früher geschrien. Das hat auch gestürmt, und zwar so heftig, dass das Boot von Wellen bedeckt wurde und dann hat Jesus geschlafen. Kennt ihr die Geschichte? Und als sie ihn aufweckten, dann hat er ihnen vorgeworfen damals, dass sie kleingläubig seien. Und dann ist er aufgestanden und hat die Winde und den See bedroht. Und jetzt geschieht Ähnliches, aber doch anders. Jesus streckt seine Hand nach Petrus aus und Jesus greift Petrus, nimmt ihn fest. Der himmlische Hand, ausgestreckt, um uns zu retten und zu helfen, das himmlische Angebot, hier bin ich, nimm meine Hand. Du suchst mich, ich suche dich aber auch. Nimm meine Hand. Und dann, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Was ist ein Kleingläubiger? Das ist einer, der zu klein von Gott denkt. Ein Kleingläubiger ist einer, der zu klein von Gott denkt. Einer, der es dann auch nicht wagt, sein Vertrauen ganz auf den Allmächtigen zu setzen. Einer, der sich von den Umständen oder von der sichtbaren Realität einschüchtern lässt. Sind wir ehrlich? Ein bedingungsloses Gottesvertrauen ist nicht einfach, oder? Gott bleibt eine unsichtbare Realität. Und die sichtbare Realität ist stark. Die sehen wir, die erfahren wir. Die drängt sich bei uns auf. Die hat oft das Sagen. Das Sichtbare scheint lauter zu reden. Wir nehmen das wahr, wir hören es, wir sehen die Wellen, wir sehen, wie heute Morgen die Mauern, wir sehen die unbesiegbare Stätte, wir hören den Wind brüllen, wir erleben vielleicht den Konkurs unserer Ehe, die Kündigung, die finanziellen Probleme. Wir haben leere Hände. Und manchmal scheint es uns sicherer zu sein, sagten wir heute Morgen schon, wenn wir bei dem bleiben, was wir kennen. Schwierig, dennoch vertraut. Wenn wir in dem Boot bleiben, obwohl das Boot gefährlich ist und unbequem. Du Kleingläubiger, ist das ein Vorwurf? Weist Jesus Petrus darauf, dass er versagt hat? Das glaube ich nicht. Jesus hat diesem Simon vor einiger Zeit den Namen Petrus gegeben, Fels gegeben. Aber der Fels ist noch in Entwicklung. Der Fels ist noch am Werden. Der Fels muss noch einiges lernen, muss noch einiges erfahren. Und das Tolle ist, wo sein Glaube in dieser Situation vielleicht nicht beeindruckend war, es war Glaube da. Auch wenn der Glaube nur ganz kurz gehalten hat, es war Glaube da. Und das genügt vor Gott. Darauf reagiert er. Es war Vertrauen da, sonst wäre Petrus nicht aus dem Boot ausgestiegen. Finde ich übrigens beachtlich, dass er ausgestiegen ist. Ich hätte in der Situation vielleicht gesagt, also Jesus doch lieber nicht. Ich habe das ohne nachzudenken gesagt, dass ich aufs Wasser gehen will. Das habe ich nicht so gemeint. Steig du lieber in mein Boot, ich bleibe lieber hier. Aber Petrus ist ausgestiegen. Und da ist die Herausforderung in dieser Geschichte, da komm, steige aus, wage es mit mir. Jesus will Petrus eine neue Erfahrung schenken. Aber die Erfahrung wird nur dann, wenn Petrus mitbeteiligt ist. Wenn er im Boot sitzen geblieben wäre, hätte er das, was er jetzt erfahren hat, nie kennengelernt. Die Größe Jesu, die Allmacht Jesu, die Liebe Jesu, die Hand Jesu. Wenn er abgewartet hätte, zugeschaut hätte, wenn er keinen Glaubensschritt gesetzt hätte, hätte er das alles verpasst. Jesus will ein Wunder tun in deinem Leben, in ihrem Leben. Aber du bist Teil dieses Wunders. Es wird von uns, wie bei Petrus, erwartet, dass wir uns in Bewegung setzen und das, was wir vielleicht noch nie getan haben, das, was unmöglich ist oder sogar verrückt, dass wir das tun. Damit wir mehr von Gott erfahren. Damit wir wachsen in unserem Glauben. Heute ein paar Schritte, morgen vielleicht ein paar mehr. Ein bisschen mehr Mut. Ein bisschen mehr Sehen auf Jesus. Fix your eyes on Jesus, heißt es auf Englisch. Fixiere deine Augen auf Jesus und steh dann auf. Zuerst vielleicht mit einem kleinen Glauben, aber allmählich mit mehr Vertrauen. Weil wir mehr von ihm erfahren haben. Weil wir ihn besser kennengelernt haben. Das Gute ist, dass auf jeden Fall anfangs ein Glauben in der Größe eines Senfkorns reicht. Dass das für Gott schon genug ist. Das sieht er. Das nimmt er an. Damit kann er etwas anfangen. Aber es wäre schade, wenn es dabei bleibt. Gott will, dass aus diesem Senfkorn eine Pflanze, ein Baum wachsen wird. Jesus und Petrus steigen gemeinsam ins Boot ein und der Wind legt sich. Auf einmal ist es stille, sind die Wellenberge weg, ist das Wasser wieder glatt. Auf einmal kann man sich auch wieder verstehen, muss man nicht mehr schreien. Auf einmal liegt das Boot wieder fest aufs Wasser und es wird langsam hell. Denn es ist Morgen, die Sonne ist aufgegangen und es ist alles neu geworden. Im Boot werfen sich die Jünger vor Jesus nieder. Ein Zeichen von Erkennung, du bist Herr. Ein Zeichen von Hingabe, ein Zeichen von Glauben. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und hier endet die Geschichte. Die müden Jünger haben immer noch keine Ruhe bekommen. Sie haben eher mehr Aufregung bekommen. Aber sie sind trotzdem erfrischt, erneut. So wie das ist, wenn man Neues entdeckt hat und voll davon ist. Jetzt gehen wir bald nach Hause. Ein Tag wie dieser geht irgendwann auch mal zu Ende. Und wenn wir nach Hause kommen, da wird alles oder vieles so sein, wie es war, als wir heute Morgen weggingen. Da hat niemand aufgeräumt. Da hat der Ehemann sich nicht auf einmal schlagartig verändert. Da ist ziemlich alles so, wie es war. Da ist viel Arbeit liegen geblieben. Da sind die Sorgen wieder. Aber wir haben heute etwas gelernt. Und zwar Gott mit uns. Und heute Nachmittag, dass wir es wagen sollen, aufzustehen und auf Jesus zuzugehen. Seine Einladung, seine Herausforderung anzunehmen und vielleicht auch ihm das anzubieten, was wir haben. Im kleinen Glauben. Oder das kleine bisschen Liebe, was sie noch haben für ihren Ehemann. Wo sie sagen, es geht nicht mehr, ich habe nur noch sowas und es wird immer weniger. Das kleine bisschen Vertrauen. in einer Situation, die schwer ist und die sich nicht verändern lässt, denken wir. Die wenige Kraft, die nicht mehr ausreicht für das, was wir tun müssen, die dürfen wir, wie bei der Brotvermehrung, Jesus anbieten und sagen, mach etwas daraus. Herr, ich weiß, dass die Liebe für meinen Ehemann fast null geworden ist. Und ich habe eigentlich lange gebetet, dass du die Situation veränderst, aber ich möchte heute um etwas anderes bitten, dass du mich veränderst. Dass du aus meinem kleinen bisschen Liebe, was noch übrig ist, aus meiner Liebe, was Neues machst. Ich will meine Verantwortung nehmen und aufstehen. Nicht abwarten, dass du alles heil machst. Ich möchte Teil dieses Wunders sein. Gib dir die kleine Kraft, die ich noch habe, den Mut, der auch fast auf null gesunken ist. Ich möchte dir meine Einsamkeit anbieten. Ich möchte dir mein Leben geben. Und ich frage, helf mir, den Mut zu fassen, weil du da bist und weil du der bist, der du bist. Und ich möchte mit dir auf dem Wasser gehen, neue Schritte setzen und glauben, dass du das Unmögliche möglich machen kannst. Dass du das Unmögliche tun kannst, wo ich an meinen Grenzen anstoße, dass du grenzenlos bist. Dass meine Probleme für dich kein Problem sind. Herr, ich möchte mich dir anbieten. Hier bin ich. Darum geht es heute letztendlich. Das wollten wir eigentlich auch gemeinsam heute Ihnen sagen. Dass wir Frauen nach Gottes Herzen werden. Frauen, die wachsen im Glauben. Frauen, die es wagen, aufzustehen, auszufliegen, Gott zu loben, Gott zu danken, mit ihm zu rechnen, dass er kommt, nicht irgendwann, sondern heute schon in meinen Alltag und dass er da vieles tun kann und an erster Stelle, dass er mich verändern kann. So wollen wir uns danach ausstrecken, Frauen nach seinem Herzen zu werden. Frauen, die auch in diesem Leben eine Spur ziehen, die Gott sichtbar macht. Und so möchte ich so am Ende, fast am Ende dieses Tages sagen, möge Gott uns segnen und möge er uns zum Segen setzen. Es geht ja nicht nur um uns. Es geht auch darum, dass Gott uns verwenden kann. Dass er uns zum Segen setzen kann für andere. Ha, sagen Sie, aber Sie haben keine Ahnung von meiner Situation. Habe ich nicht. Aber ich kann mir so einiges vorstellen, weil wir alle Menschen sind und Frauen sind. Und weil wir auch die Erfahrungen voneinander manchmal kennen, auf jeden Fall etwas davon kennen, etwas davon verstehen. Und ich weiß, dass Gott größer ist als unsere Umstände, größer ist als unsere Unmöglichkeiten. Ich weiß, dass wir mit unserem Gott Mauer überspringen können und dass er Großes tun kann. Aber er möchte, dass wir daran mitbeteiligt sind, dass wir nicht abwarten, sondern aufstehen und danach jagen, was er mit uns vorhat. Annehmen, dass er der Allmächtige ist. Annehmen, dass er da ist. Annehmen, dass wir uns nicht fürchten müssen, weil wir ihm gehören. Jetzt schauen Sie alle so bedrückt, dass ich denke, Sie haben nicht gut gehört. Das ist doch eine tolle Botschaft, oder? Dass wir auch heute nicht alleine nach Hause gehen. Und dass wir nicht daran zerbrechen müssen, wenn wir nach Hause kommen. Und es wurde tatsächlich nicht aufgeräumt. Das ist noch schlimmer als heute Morgen. Dass wir etwas aushalten können, weil wir mit Gott unseren Weg gehen. Lasst uns zusammen beten. Wir wollen dir so danken, Herr, für dein Wort, für dich, dass wir immer wieder mehr von dir entdecken dürfen und immer wieder mehr sehen dürfen, wie groß du bist, wie allmächtig du bist, dass du Herr bist und dass für dich nichts unmöglich ist. Dass wir immer wieder entdecken dürfen, dass wir nicht zu klein, zu unwichtig für dich sind, dass du dich nicht um uns kümmern würdest. Dass du auch am Berg Petrus gesehen hast und die Jünger, die im Schiff waren und Angst hatten. Dass du für sie gebetet hast und dass du dann ihnen nachgegangen bist. Dass du geholfen hast. Dass du herausgefordert hast. Und dass vor allem Petrus wieder Neues erfahren durfte, aber auch die, die zugesehen haben, die zugeschaut haben. Dass du ein Wunder tatst damals. Und wir wollen das für uns annehmen und uns immer daran erinnern und wollen dich bitten, uns dabei zu helfen, dass wir das nicht vergessen. Dass der Ewige auf unserer Seite steht. Dass Jesus unser Retter ist. Dass wir den Heiligen Geist haben, der uns das alles klar machen will, der unsere Kraft sein will. Und so gehen wir, Herr, gerade von hier. Auch wenn wir vielleicht gebeugt gekommen sind, wollen wir dich bitten, helf uns, gerade zu gehen, auszufliegen. In dem Wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir dich gehören. Wir danken dir für dich, für den Segen, dass es dich gibt und dass du dich um uns kümmerst. Und wir beten nochmals, segne uns und setze uns zum Segen. Amen.